Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Oh, 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 oh. Ihr müsst ganz, ganz, ganz stark sein in dieser Stunde Deutschlandfunk Nova. Hier ist die Redaktionskonferenz, denn es geht um Leichen und um Tiere. Oh, ja, jetzt kommt wieder irgendwas mit vegan oder vegetarisch leben, keine Tiere essen. Nee, da liegt ihr ganz falsch. In diesem speziellen Fall läuft es nämlich andersrum. Also, Tier frisst Mensch. Und zwar nicht irgendein Tier, sondern ein Tier, von dem ihr das niemals vermutet hättet. Armin Himmelrath heute Abend bei mir im Studio.
Hallo.
Ich habe es aber jetzt auch richtig spannend gemacht.
Du hast es richtig spannend gemacht und wir verraten auch nicht, was das für ein Tier ist. Und wir können sogar noch weitergehen. Dieses Tier ist eigentlich Vegetarier.
What?
Ja, und dann Menschenfleisch.
Jetzt wird es aber richtig abgedreht. Vielleicht drehen wir auch einen kleinen Horrorfilm draus. Wir überlegen uns das noch.
Bietet sich an.
Also, das alles gleich für euch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich ist doch alles spitze, muss man sagen. Dritter Platz in der Bundesliga, direkte Quali für die Champions League ist noch drin. Außerdem im Endspiel beim DFB-Pokalfinale. Läuft doch für Borussia Dortmund. Ja, wenn es da nicht ein paar unangenehme zwischenmenschliche Vergletscherungen gäbe. Und die haben etwas zu tun mit dem Sprengstoffanschlag auf dem BVB-Mannschaftsbus. Trainer Thomas Tuchel und den Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Was da eigentlich das Problem ist, das habe ich kurz vor der Sendung geklärt mit Philipp Köster. Der ist beim Fußballmagazin Elf Freunde. Also klären wir vielleicht erstmal, was eigentlich das Problem ist zwischen Watzke und dem Trainer Tuchel.
Das ist ein grundlegendes menschliches Problem, nämlich dass zwei Alpha-Tiere nicht miteinander können. Da gibt es auf der einen Seite Aki Watzke, den Boss der Borussia, der sich selber, glaube ich, schon für den wichtigsten Menschen da in diesem Verein hält. Und auf der anderen Seite Thomas Tuchel, der sich nicht zu Unrecht für einen genialen Trainer hält. Und die haben nun im Laufe von eineinhalb Jahren festgestellt, dass sie nicht mehr miteinander können. Und dieser Konflikt bricht nun immer mal wieder auf.
Jetzt hat man ja eigentlich gedacht, nach diesem Anschlag auf den Mannschaftsbus, dass der Verein und die Mannschaft und auch der Trainer doch enger zusammengewachsen sind. Ist das denn falsch gewesen, der Eindruck? Täuscht das?
Nein, zunächst hatte man das Gefühl, alle lassen sich übermannen von einer riesigen Welle der Solidarität und man hatte das Gefühl, die Mannschaft und der Trainer sind enger zusammengerückt. Aber dann haben sich doch eben die grundlegenden Differenzen nochmal gezeigt. Und wenn man sich so anhört, wie die Beteiligten die Ereignisse direkt nach diesem Anschlag interpretieren, wer da was gesagt hat, wer da was entschieden hat und wer wen nicht konsultiert hat bei diesen Entscheidungen, dann hat man das Gefühl, dass auf dem Rücken und auf dieser Szenerie dieses Anschlages inzwischen jeder so sein eigenes Süppchen kocht.
Das musst du bitte nochmal kurz erklären, wer da was wann gesagt hat, weil ich glaube, das ist ja grundlegend für diese Auseinandersetzung, die Watzke und Tuchel gerade miteinander führen. Ne? Also es geht um dieses nachgeholte Spiel AS Monaco.
Genau. Also letztlich kann man es auf die Frage eindampfen, musste eigentlich direkt nach diesem Anschlag am nächsten Tag wieder gespielt werden? Und Thomas Tuchel beklagte hinterher wortgewaltig, da sei die Mannschaft und da sei er auch nicht ordentlich konsultiert worden. Aki Watzke sah sich dann wiederum in ein falsches Licht gestellt, als kaltherziger Macher, der nur dem Geld nachläuft und sieht sich da selber natürlich eher als einer, der besonnen und im Dienste der Mannschaft gehandelt hat. Da haben beide so ein bisschen Recht und beide auch so ein bisschen Unrecht. Schlimmer eigentlich an der ganzen Sache ist, dass da keiner auf den anderen zugehen möchte.
Jetzt hat Thomas Tuchel in dieser Saison ja auch schon ein paar Mal die Leistung der eigenen Mannschaft ganz öffentlich kritisiert. Ist das eigentlich so eine richtig schlaue Taktik oder ist das eben so ein Typ, der Tuchel, der einfach sagt, also pass mal auf, wenn es nicht gut war, sage ich das auch wenn ich meiner Mannschaft damit ans Bein pinkle?
Zunächst einmal muss man schon sagen, dass Thomas Tuchel immerhin vermieden hat, einzelne Leute zu attackieren. Wenn er die Mannschaft attackiert hat, dann eher in Gänze. Hat dann ja nach verschiedenen Spielen gesagt, das sei ein einziges Defizit gewesen. Das hört sich erstmal harsch an, ist aber, finde ich, in der Bundesliga durchaus gang und gäbe. Ich glaube, da ist eher so ein bisschen das Problem, dass die Mannschaft und der Verein insgesamt ein bisschen unzufrieden mit der Entwicklung sind. Alle haben ja immer gedacht, der BVB, das ist die einzige Mannschaft, der einzige Club, die dem FC Bayern so ein bisschen das Wasser reichen können. Und nun kommt dann der geldgewaltige Aufsteiger aus Leipzig daher und selber hat man das Problem, dass man sogar noch in der Champions League ausgeschieden ist. Also da gibt es ganz, ganz viel Frust und da sucht man natürlich einen Schuldigen dafür. Und ich glaube, das ist in der Medienlandschaft rund um den BVB und im Verein vor allen Dingen Thomas Tuchel, der momentan als der Sündenbock ausgemacht worden ist.
Konzentriert sich jetzt alles gerade darauf, hat man zumindest den Eindruck, auch so von Seiten der Spieler. Da gibt es jetzt einen, der hat sich anonym darüber beschwert, dass der Tuchel während eines Spiels zu viel taktische Wechsel vornimmt. Wie siehst du das? Ist das so eine berechtigte Kritik?
Ich finde, über diese Kritik kann man gar nicht ernsthaft diskutieren, solange sie nur anonym vorgetragen worden ist. Mhm. Das ist ja in der SZ geäußert worden, dieser Vorwurf. Leider Gottes sind all diejenigen, die Vorwürfe geäußert haben, anonym geblieben. Insofern ist das immer so ein bisschen Gratismut, sowas dann zu Protokoll zu geben. Fakt ist, Tuchel hat die Mannschaft ins DFB-Pokalfinale geführt. Fakt ist, immerhin war es das Viertelfinale in der Champions League, was ebenfalls eine Leistung ist. Und in der Umbruchsaison, wo drei ganz, ganz wichtige Spieler weggegangen ist, ist man immerhin jetzt derzeit auf Platz 3. Also die sportliche Bilanz, an der darf sich Tuchel durchaus messen lassen und die ist durchaus passabel. Da passt es wahrscheinlich eher zwischenmenschlich nicht.
Und das heißt, Tuchel bleibt Trainer? Was glaubst du?
Ich glaube, dass Tuchel länger als bis zum Saisonende bleibt, ist in den letzten Wochen immer unwahrscheinlicher geblieben. Man darf ja nicht vergessen, der Vertrag geht zwar bis 2018, aber dieses nächste Jahr mit Tuchel und dem BVB macht nur Sinn, wenn man prinzipiell in der Lage ist, zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen, wenn man eine gemeinsame Perspektive sieht. Wenn man weiß, dass man 2018 Schluss macht mit dieser Beziehung, dann wird man sich wahrscheinlich lieber in Güte und vorher trennen, als dass man jetzt noch ein Jahr weitermacht und sich dann erst einen neuen Trainer sucht.
Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde über die Verstimmung zwischen dem BVB-Trainer Thomas Tuchel und dem Geschäftsführer Hans-Joachim Aki Watzke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Achtung, Achtung, es folgt jetzt eine wichtige Durchsage. Wenn ihr was gegen diese fiesen, kleinen, schädlichen, freien Radikale tun wollt, ihr dürft alles weglassen, nur nicht euren Drink.
Too many free radicals, that's your problem.
Free radicals?
Yeah, they're toxins that destroy the body and the brain. Caused by eating too much red meat and white bread and too many dry martinis.
Then I shall cut out the white bread, sir.
A medium dry martini, lemon peeled, shaken, not stirred.
Vodka?
Of course.
A martini, shaken, not stirred.
Would you get me a medium dry vodka martini?
What a
shaken, not stirred.
Vodka martini, eh?
Shaken, not stirred.
Ah, si.
Shaken, not stirred. Ja, gerührt und nicht geschüttelt. So mag er ihn, seinen Drink. Die Rede ist, habt ihr natürlich längst erkannt, ne? Von unserem allerliebsten Geheimagenten im Dienst seiner Majestät, James Bond. Der trinkt ja gerne mal den ein oder anderen alkoholischen Drink, wie viele andere Kinohelden auch, da ist er nicht alleine. Und genau mit dieser Frage hat sich eine neue wissenschaftliche Studie beschäftigt, nämlich wie viel Alkohol wird in Kinofilmen konsumiert. Armin Himmelrath aus unserer Redaktion hat sich das nochmal angesehen. Also Armin, sag uns, ist das so Kino im Vollrausch oder?
Ja, so kann man das schon sagen. Oh. Kino im Vollrausch ist genau das Richtige. Forscher vom Dartmouth College in den USA, die haben sich die Film-Hitlisten der letzten 20 Jahre angeguckt, dann für den US-Markt die jeweils 100 erfolgreichsten Kinofilme rausgesucht. Quatsch. Doch, genau. Für 20 Jahre 100. Mhm. So, genau.
Ja.
Also insgesamt 2000 Filme gelistet und durchgeguckt und haben dann geschaut, wie oft wird in diesen Filmen getrunken und welche Marken werden genannt und werden überhaupt Marken genannt. Und da ist das klare Ergebnis, der Alkoholkonsum auf der Leinwand hat sich in diesen 20 Jahren verdoppelt. Aktueller Stand, in 87% der Fälle wird Alkohol getrunken, also in 9 von 10 Filmen greifen die da zum Drink und in fast der Hälfte der Filme sind das auch erkennbare Marken und damit handelt es sich klar um Product Placement.
Yep.
Und das dann interessanterweise auch nochmal verstärkt in Filmen für Kinder und Jugendliche, da hoffen die Firmen ganz offensichtlich auf einen Werbeeffekt.
Okay, und dann haben die zu Recht Hoffnung, dass dieser Werbeeffekt auch einsetzt?
Das wurde jetzt in dieser Studie nicht untersucht, aber es gibt eine andere und da kann man daraus ableiten, dass das wohl so ist. Denn damals wurde getestet, wie sich Trinken im Film direkt auf das Trinkverhalten im Publikum auswirkt, wenn da einfach alles zur Verfügung steht. Und dann war das Ergebnis auch sehr eindeutig. Wenn im Film viel Alkohol getrunken wird, dann verdoppelt sich auch der Alkoholkonsum im Publikum. Da gibt es so einen Nachahmungsfaktor, so einen Nachahmungseffekt, den haben wir alle. Wenn wir irgendwo jemanden was tun sehen, dann wollen wir das auch tun. Mhm. Und das sieht eben so aus, als würde jetzt mit dieser starken Alkoholnennung und dem Product Placement bei Filmen in den USA in den letzten 20 Jahren zunehmend tatsächlich auch eine Marketingstrategie verfolgt.
Forscher aus den USA haben die 100 erfolgreichsten Kinofilme der vergangenen 20 Jahre für jedes Jahr untersucht und sich die Frage gestellt, wie oft wird denn da eigentlich Alkohol getrunken? Das Ergebnis, der Alkoholkonsum hat sich in 20 Jahren verdoppelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Dass Menschen so im Liebesrausch, im Liebeswahn vielleicht mal sagen, oh, du schmeckst aber gut, so beim Knutschen oder so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das andere Extrem, dass Menschen sagen, Menschen schmecken gut, wären Kannibalen oder vielleicht auch ein paar Raubtierarten. Aber dass, Achtung, ein Hirsch menschliche Leichen frisst. Das ist dann doch neu, muss man sagen, und auch ein bisschen erschreckend und verstörend. Zwei Forscher haben davon berichtet und Armin Himmelrath hat diese Geschichte sich nochmal angesehen für uns. Also Armin, das klingt alles ein bisschen wahnsinnig. Wo beginnt das Ganze?
Das Ganze beginnt in Texas, in den USA, in San Marcos. Da gibt es eine Forensic Anthropology Research Facility, ein gewissermaßen Testgelände für forensische Forschung. Da legen also die Wissenschaftler gespendete Leichname aus. Man kann sich ja spenden für die Wissenschaft. Und dann schauen sie, was mit denen passiert, wie sich Aasfresser, Käfer, Insekten darüber hermachen. Da gibt es zum Beispiel Füchse, Waschbären, Kojoten, Truthahngeier, alles das kannte man schon. Und die haben dann vor 2 Jahren nochmal so einen Versuch gemacht. 2 Forscher haben so eine Leiche ausgelegt und Fotofallen aufgestellt. Und auf diesen Fotos haben sie dann irgendwann entdeckt, dass eine Hirschkuh gekommen ist. Und die hatte menschliche Knochen im Maul und knabberte also an diesem Leichnam herum. Und das war schon spektakulär, einfach deshalb, weil es das erste Mal war, dass dokumentiert wurde, dass ein Hirsch einen Menschen frisst.
Da eröffnen sich natürlich auch ganz neue Perspektiven
aber ja,
für Horrorfilme.
Ja, gerade bei den schönen Hirschen und Hirschkühen und so das Bambi-hafte da dran und so, das spielt natürlich alles eine Rolle. Ja. Aber es ist natürlich auch interessant für die Biologen, denn der Weißwedelhirsch, um den geht es ja, das ist ein ganz naher Verwandter unseres europäischen Rehs, der frisst zwar schon mal andere Tiere, das hat man schon nachgewiesen, weil es an Knochen von anderen Tieren so Nagespuren gab, die typisch sind für den Weißwedelhirsch, aber Menschen zählen eben bisher nicht zur Nahrung der Hirsche und das liegt vielleicht an etwas anderem, denn menschliche Leichname liegen ja auch nicht unbedingt in den Wäldern rum, sodass die Hirsche die einfach finden. Jetzt sagen die Forscher, der Hirsch ist eigentlich eher ein Pflanzenfresser oder ja, also es geht so in die Richtung, aber durch das Abnagen von Aasknochen können sie sich bestimmte Mineralien drauf schaffen, die in der normalen Ernährung nicht drin ist. Deshalb fallen sie manchmal aus dieser Rolle des Pflanzenfressers raus, fressen dann Aas. Gut, und in dem Fall lag jetzt offenbar ein menschlicher Leichnam dann darum, haben sie den halt genommen.
Hm. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Könnte ja auch sein, denn wie wir wissen, es sind sehr wahrscheinlich mehr Hirsche von Menschen verspeist worden als umgekehrt. Menschen von Hirschen, vielleicht haben die Hirsche jetzt auch einfach was aufzuholen. Könnte ja auch alles möglich
sein. Die Rache der Hirsche.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr könnt jetzt schon mal überlegen, ob ihr für Samstag lieber ein Mett oder ein Käseigel anbieten möchtet und ob ihr das nur mit oder ohne Alkohol aushaltet. Am Samstag ist nämlich Finale beim Eurovision Song Contest beim ESC und zwar dieses Jahr in Kiew in der Ukraine. Und schon heute beim ersten Halbfinale steht der ESC unter besonderer Beobachtung und das liegt jetzt ausnahmsweise mal nicht an den wilden Windmaschinen und den crazy Frisuren oder der Pyrotechnik auf der Bühne, sondern an der politischen Lage in der Ukraine. Beim ESC soll es ja nicht um Politik gehen, das ist immer ganz wichtig bei dieser Veranstaltung, sondern eben um die völkerverbindende Musik. Nur in diesem Jahr wird es ein bisschen schwierig. Und warum das so ist, das kläre ich jetzt mit Markus Sambale. Der ist unser Reporter in Kiew. Markus, die russische Sängerin Julia Samoleva darf ja nicht am ESC teilnehmen. Sie darf nicht in die Ukraine einreisen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass nicht jeder sofort Bescheid weiß, wieso, weshalb, warum das so ist. Deswegen sag uns noch mal kurz, was ist der Grund dafür?
Die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, da muss man ausholen. Das war vor ein paar Wochen, da hatte Russland immer noch nicht gesagt, wen sie denn nach Kiew schicken wollen und kamen dann mit dieser Kandidatin um die Ecke, Julia Samoilova, eine junge Frau, eine Sängerin, die übrigens auch im Rollstuhl sitzt, die in Russland nicht super bekannt ist, aber schon einige Auftritte hatte, unter anderem einen Auftritt auf der Krim. Und das ist das Problem für die Ukraine, weil die nämlich sagt, wer auf die Krim reist von russischem Staatsgebiet aus, der begeht einen illegalen Grenzübertritt und der darf als Strafe dann nicht in die Ukraine einreisen. Das heißt, Russland hat Julia Samoilova nominiert, um nach Kiew zu reisen. Die ukrainischen Behörden haben reagiert und haben gesagt, diese Frau lassen wir nicht einreisen, weil sie auf der Krim war, illegal. Und dann war der Skandal da. Dann hat man noch ein bisschen versucht, einen Kompromiss zu suchen und es hat nicht geklappt. Und deshalb ist am Ende Russland hier in diesem Jahr nicht vertreten.
Und Russland findet das, nehme ich mal an, nicht so prickelnd.
Genau, es gab scharfen Protest. Es wurde gesagt, das sei doch eine zynische, menschenverachtende Handlung, die da die Kiewer Regierung gemacht habe. Das ist natürlich ein bisschen ein Eklat mit Ansage gewesen. Denn natürlich wusste Russland, dass man damit die Ukraine in eine Zwickmühle bringt. Und wenn man von von ukrainischer Seite die Julia Samoilova reingelassen hätte, hätte Russland natürlich sagen können, schaut her, jetzt habt ihr indirekt anerkannt, dass die Krim ja russisches Territorium sei. Das wollten die Ukrainer nicht tun. Russland hat protestiert, gibt Kiew die ganze Schuld. Umgekehrt sagt die Ukraine, Russland sei alleine schuld. In Kiew war man aber auch nicht bereit für irgendein Zugeständnis. Und so beschuldigt man sich gegenseitig und am Ende ist es ein Eklat geworden.
Was sagt denn die ESC-Leitung eigentlich zu diesen Aktionen von Russland und der Ukraine? Also haben die irgendwas versucht, damit jetzt die russische Sängerin doch noch teilnehmen kann?
Die sind aktiv geworden und die haben dann versucht in einer Art Kompromiss, dass man die russische Sängerin doch per Video zuschalten könne aus Moskau, dass sie dann doch teilnehmen könnte. Das ist dann von beiden Seiten abgelehnt worden. Auch der Vorschlag, jemand anderen nach Kiew zu schicken, das hat die russische Seite abgelehnt. Diese Organisatoren des Eurovision Song Contest, das ist die Europäische Rundfunkunion, EBU auf Englisch abgekürzt, und die haben es meiner Meinung nach versäumt, viel früher zu versuchen, dass man da eine Lösung findet. Denn die haben, glaube ich, unterschätzt, wie dramatisch dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wegen des Kriegs, vor allen Dingen in der Ostukraine, für die Beteiligten ist, dass die eben nicht mal eben gesagt bekommen, versöhnt euch doch und macht mal einen Kompromiss. Für die geht es wirklich um hohe Politik und für die Ukraine aus ihrer Sicht zum Teil auch um ganz grundsätzliche existenzielle Fragen.
Überlegt denn die ESC-Leitung jetzt irgendwie, die beiden Länder, Russland, Ukraine, zu sanktionieren? Ist da irgendwas?
Es gibt diese Debatte, die wird wohl erst geführt, wenn dieser ESC jetzt vorbei ist, also nach Samstag, müsste man sagen. Der Ukraine droht da angeblich eine Strafe, möglicherweise sogar eine Sperre, und auch gegen Russland überlegt man, ob man eine Sperre verhängt. Da heißt der Vorwurf offiziell, dass Russland sich an einigen Vortreffen nicht beteiligt habe und damit offenbar gar nicht so richtig die Absicht gehabt habe, überhaupt am ESC teilzunehmen. Das wird sicherlich noch einige Wochen so weitergehen. Was am Ende steht, im Moment noch schwer zu sagen. Aber klar ist, das Motto, wir sind unpolitisch, das hat auch in der Vergangenheit nicht immer gegolten. Es gab immer mal einige Diskussionen, aber so dramatisch wie in diesem Jahr ist es nie eskaliert. Und das ist schon eine schwere Krise und da wird man sich fürs nächste Jahr sicherlich gut überlegen müssen, wie das weitergeht.
Markus Sambale über die politische Dimension beim ESC in diesem Jahr in Kiew. Heute gibt es das erste Halbfinale. Der ARD-Sender One, also ARD One, überträgt die Show, falls ihr mal reinspinksen wollt, ab 21 Uhr. Oder ihr guckt euch die ganze Chose an per Livestream bei eurovision.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit Jahren passiert nichts. Stillstand. Und der bedeutet im Nahostfriedensprozess eher nichts Gutes. Heute dann die Nachricht, dass Palästinenser-Präsident Abbas offenbar bereit ist, sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zu treffen. Die USA sollen dabei vermitteln. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ja gerade unterwegs auf Nahostreise. Und auch er hat noch einmal plädiert auf eine Zwei-Staaten-Lösung auch gegenüber Mahmoud Abbas. Thorsten Teichmann ist unser Korrespondent für die Region. Thorsten, worüber haben die beiden heute gesprochen, Steinmeier und Abbas?
Die zwei haben sich darüber unterhalten, was im Moment möglich scheint, was möglich ist. Und vor allem wollte eben Steinmeier wissen, wie die Palästinenser die aktuelle Situation nach der Wahl in den USA einschätzen. Abbas war ja vorige Woche in Washington, hat sich dort mit US-Präsident Trump getroffen. Und da wollte Steinmeier eben erfahren, was dabei herausgekommen ist und wie die palästinensische Führung in Ramallah das einschätzt.
Jetzt ist es ja so, ich habe es gerade schon gesagt, dass sich eben in diesem Nahostfriedensprozess nicht viel bewegt. Und es liegt unter anderem auch daran, dass die Palästinenser ja nicht mit einer Stimme sprechen. Also im Gazastreifen zum Beispiel, da hat die Hamas die Macht, nicht der Präsident Abbas. Wie äußert sich denn dieser innerpalästinensische Konflikt zwischen der Hamas und Abbas?
Ich würde noch einen Schritt zurückgehen zum Anfang. Natürlich passiert eine ganze Menge hier. Hier passiert ständig was. Zum Beispiel das, was du beschrieben hast. Dieser Split zwischen der Fatah, das ist eine Organisation im Westjordanland, und der Hamas, das ist die Organisation, die den Gazastreifen lenkt. Das ist zum Beispiel die eine Geschichte. Was andere, was immer noch passiert, ist der Siedlungsbau durch israelische Seite. Also ständig passiert etwas, auch wenn natürlich, wie du sagst, der Friedensprozess oder das, was da mal der Friedensprozess war, sowas gibt es ja im Moment gar nicht, wenn der im Stillstand verharrt. Die Spaltung musst du dir so vorstellen, dass beide Teile wenig miteinander zu tun haben und dass Abbas im Moment versucht, die Macht in Gaza wieder irgendwie zurückzubekommen, und er versucht das mit Druck. Er hat zum Beispiel vergangene Woche angekündigt, dass er jetzt nicht mehr für den Strom zahlen möchte, der von Israel nach wie vor nach Gaza geliefert wird. Das bedeutet für die Menschen, die 3 bis 4 Stunden Strom am Tag, die sie überhaupt noch haben, die könnten sie auch bald verlieren. Das heißt, der Machtkampf wird auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen.
Du hast das ja gerade schon erwähnt, also die Seite Israels und die Haltung der Regierung um Ministerpräsident Netanyahu, der ja in den palästinensischen Gebieten weiter eben israelische Siedlungen bauen lässt. Deine Einschätzung, wie groß oder vielleicht auch wie klein ist Netanyahus Interesse, überhaupt zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen?
Ich kann nicht erkennen, dass er von dieser Politik, die du beschrieben hast, nämlich dem Bau von Siedlungen, dass er von dieser Politik abweichen kann. Denn sobald er hier zum Beispiel mit den Palästinensern im Westjordanland, jetzt auch nochmal gesagt, eine Grenze ziehen würde auf einer Karte, würde er den Siedlern im Westjordanland ja sagen, entweder ihr seid auf der Seite oder auf der anderen Seite, und mehr Siedlungen wird es nicht geben. Und da macht die Siedlerbewegung nicht mit. Wenn wir über Siedler reden, dann reden wir mittlerweile über fast 600.000 Menschen bei einer Bevölkerung von 8,5 Millionen in Israel. Das ist eine Macht, die haben Macht und die haben Einfluss, und die werden auch bei den nächsten Wahlen wahlentscheidend sein. Das heißt, wenn Netanyahu die nächste Wahl gewinnen will, und hier in Israel kommt immer irgendwann die nächste Wahl, also wenn er diese Wahl gewinnen will, dann ist er auf die Stimmen der Siedler angewiesen, und deswegen wäre es für ihn machtpolitisch gesehen Selbstmord, wenn er sich auf irgendetwas einlässt.
Was kann denn jetzt eigentlich der amerikanische Präsident Donald Trump tun für diesen Friedensprozess?
Also das Überraschende war ja, dass beide Seiten doch sehr gespannt nach Amerika schauen, nachdem es ja am Anfang so ausschaute, als würde Donald Trump für die Israelis hier freie Bahn machen, also würde die Botschaft nach Jerusalem verlegen, würde keinen Einspruch halten beim Siedlungsbau. Hier gab es in Israel zum Beispiel Forderungen vom Bildungsminister zu sagen, wir annektieren Teile des Westjordanlandes. Das wird auch diese Woche nochmal diskutiert. Aber das alles ist erstmal nicht passiert, und das gibt offenbar der palästinensischen Seite Hoffnung, dass man doch wieder einen Gesprächspartner hat. Es gibt einen Vertrauten von Trump, das ist in dem Fall nicht der Schwiegersohn, sondern ein Gesandter sozusagen, der hat sich das hier alles angeguckt, hat viele Fragen gestellt, das war gar nicht schlecht. Und insofern warten nun beide Seiten gespannt, wie das wird, wenn Trump am 22., 23. Mai in die Region reist und ob er in irgendeiner Form einen Vorschlag macht. Denn konkret ist der US-Präsident bisher auch bei dem Thema noch nicht geworden.
Der Palästinenser Präsident Abbas ist offenbar bereit für einen neuen Anlauf im Nahost-Friedensprozess. Weitere Infos dazu habt ihr gehört von unserem Korrespondenten Thorsten Teichmann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich kann euch jetzt schon mal sagen, was ich auf jeden Fall nicht machen werde, nämlich Katzen lecken. Aber vielleicht ist das ja ein tolles neues Hobby für euch. Wer weiß das schon so genau? Guckt doch bitte nochmal auf unsere Facebook-Seite von Deutschlandfunk Nova. Da haben wir einen Videoclip gepostet. Und zwar wird da für eine bestimmte Bürste geworben. Und zwar ist das so eine Art Plastikzunge mit Noppen drauf. Und da kann man sich eben als Katzenbesitzer richtig austoben, quasi an seinem Haustür. Und zwar, indem man natürlich ganz zärtlich mit dieser Plastikzunge so tut, als würde man die eigene Katze ablecken. Es ist so, wie ich schon sagte, irgendwas zwischen total absurd, aber eben auch sehr lustig. Und unser Reporter Armin Himmelrath hat sich deshalb mal ein bisschen genauer reingekniet in diese ganze Geschichte. Und dabei, du hast auch eine Katze abgeschleckt, Armin?
Nein, das ist ein Gerücht. So weit ist es überhaupt nicht gekommen. Gut. Und so weit reicht auch meine Begeisterung für Katzen nicht. Nee, das ist tatsächlich eine verrückte Geschichte. Also $25 soll man bezahlen für diese Plastikzunge. Und dann stecke ich mir die anschließend in den Mund und kann damit meine Katze ablecken oder abbürsten. Und dann fragt man sich natürlich, tut es nicht auch eine Bürste? Also ja, wir haben das ja bei Facebook reingepackt. Und da sagt zum Beispiel, oder hat uns drauf geschrieben auf die Seite, Michaela Dewald, naja, die Katze interessiert das doch nicht, ob per Mund oder Hand. Und so ähnliche Meinung vertritt auch Juko und François Werner. Beide haben es geschrieben, mit der Hand tut's das doch auch. Oder Nancy Bornschein, die hat bei uns auf der Seite gepostet, sie findet diese komische Katzenzunge einfach nur peinlich. Ich habe mir gedacht, ich rufe mal bei jemand an, der sich da auskennt, bei einer Katzenpsychologin, Tierpsychologin. Daniela Fiotak heißt die, hat in Duisburg eine tierpsychologische Praxis, die heißt Furry Emotions. Und sie sagt erstmal ganz grundsätzlich, dass Katzen sich lecken, selber und gegenseitig, das sei ganz normal und auch ganz wichtig.
Also grundsätzlich, die lecken der eigenen Körperpflege, der Pflege der Jungen, Anregung der Verdauung bei Jungen, ist ganz wichtig. Aber Katzen, die sich mögen, die pflegen sich auch gegenseitig. Dabei werden auch Pheromone von der einen auf die andere Katze übertragen. Und das stärkt dann so das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Und dann sagt Daniela Fiutak, ist eben ganz wichtig, wie das dazu kommt. Es gibt erst eine Sympathie zwischen den Katzen und dann lecken sie sich gegenseitig das Fell und nicht andersrum. Und es gibt noch einen zweiten Grund, der geht so in Richtung Stressabbau. Also eine Katze, die Stress hat, leckt möglicherweise auch mehr.
Also schon zwei wichtige Sachen eigentlich. Genau. So eine emotionale Bindung und dann kannst du dich auch noch so ein bisschen stressmäßig abreagieren. Okay, habe ich verstanden. Also diese Plastikzunge setzt ja offensichtlich beim ersten Grund an. Also der Halter soll für $25 eben dafür sorgen, dass er die Katze irgendwie katzenartig lecken kann. Was bringt das denn? Bringt das überhaupt irgendwas?
Naja, Daniela ist da ziemlich eindeutig. Die sagt, nee, das ist nicht so. Sie vermutet, dass bei den Käufern dann eher so eine Hoffnung dahinter steht, vielleicht von der Katze wiederum selbst für eine Katze gehalten zu werden. Also irgendwie so von gleich zu gleich, auf Augenhöhe. Da sagt sie, es funktioniert aber nicht.
Der Halter an sich wird nicht für eine Katze gehalten, weil er sich jetzt, sag ich mal, eine Bürste im Mund steckt und die Katze im Mund bürstet. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt immer wirklich gut, von der Katze als Konkurrent oder Artgenosse wahrgenommen zu werden.
Denn das könnte heißen, wir wären dann Revierkonkurrenten. Ne? Wenn wir ein Konkurrent wären, würden wir der Katze sozusagen ihren Bereich streitig machen. Als Menschen haben wir es ein bisschen leichter, da sind wir unbelastet in der Beziehung sozusagen. Also von daher ist es eigentlich schon ganz gut, auch in der Rolle gegenüber der Katze lieber Mensch zu bleiben.
Das heißt, so eine Zungenbürste in dem Mund ist eigentlich auch Quatsch. Bringt
ja
nichts.
Es bringt nichts. Es bringt erstmal, dass man lustige Videos darüber drehen kann. Das sieht man ja tatsächlich. Weil man damit wirklich, also ich sag's jetzt mal, ziemlich doof aussieht und unbeholfen und man bewegt dann den Kopf so hin und her, so ein bisschen katzenartig. Daniela hatte sich das auch nochmal angeguckt und hat eben auch lachen müssen.
Das, was ich dann da jetzt zum Beispiel in diesen Videos auch gesehen habe, ist, erstens wird die Katze sieht es in den meisten Fällen gar nicht. Das heißt, derjenige ist irgendwie hinter der Katze, nimmt diesen Striegel dann in den Mund und putzt auch noch gegen den Strich, was bei der Katze auch nicht wirklich gut ankäme, stelle ich mir nicht als wirklich förderlich vor in dem Moment.
Jetzt könnte man natürlich ganz konsequent weiterdenken, das machen, was du in der Anmoderation schon gesagt hast. Helmut Gilliam hat das auch auf unserer Facebook-Seite geschrieben, der sagt, das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes, selber lecken ist ab jetzt angesagt. Und da wollte ich natürlich auch von Daniela Fiutak wissen, ob zum Beispiel eine eigene Katze, wenn man die selbst hat, sie zum Beispiel, sie hat Katzen, ob sie die mit ihrer eigenen Zunge so richtig leckt.
Nee. Die Katze hat eine relativ hohe Bakterienbelastung im Mund, wir auch. Das muss jetzt nicht sein, dass man das vermischt, selbst als Nicht-Allergiker.
Also klares Fazit sozusagen, $25 dafür, das wäre rausgeschmissenes Geld.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Es war ein Jahrhundert von vor 2 Jahren in einer Höhle in Südafrika. Forscher entdeckten darin mehrere Skelette, die Überreste eines bisher unbekannten Frühmenschen. Jetzt haben die Entdecker des Homo naledi neue Ergebnisse vorgestellt. Sie haben das Alter der Skelette berechnet. Die Knochen sind demnach überraschend jung, gerade mal rund 240.000 Jahre. Das heißt, der Frühmensch lebte auch dann noch in Afrika, als sich unsere Spezies, der Homo sapiens, gerade entwickelte. Parallel lebende Menschenarten, das hatte man bisher nicht für möglich gehalten. Die Forscher haben außerdem in einem anderen Teil der Höhle weitere Skelette gefunden. Für sie deutet dieser Fund darauf hin, dass die Frühmenschen ein sehr modernes Ritual kannten, nämlich ihre Toten zu begraben. Forscher, die nicht an dem Fund beteiligt waren, sind bei dieser Beerdigungsthese etwas vorsichtiger. Sie sagen aber auch, dass die Entdeckung des Homo naledi eins ganz klar zeigt, dass nämlich die menschliche Geschichte noch viel reicher ist, als wir bisher dachten. Vor der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen blubbert das Gas Methan aus dem Meeresboden an die Wasseroberfläche und landet in der Atmosphäre. Ein internationales Forscherteam, darunter Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung aus Kiel, haben sich jetzt angeschaut, ob das unserer Atmosphäre schadet. Schließlich fördert Methan den Treibhauseffekt. Und sie wurden überrascht. Zwar gelangt das Methan an die Meeresoberfläche und damit in die Atmosphäre, gleichzeitig können die Wasserschichten genau an diesen Stellen aber große Mengen eines anderen schädlichen Treibhausgases binden, nämlich Kohlendioxid. Möglich machen das Algen, die wachsen an den Methanquellen besonders gut. Es steigt also Methan auf, gleichzeitig wird aber im Verhältnis viel mehr Kohlendioxid gebunden. Die Forscher sagen, wenn das, was wir in Spitzbergen entdeckt haben, auch für andere Meeresgebiete gilt, dann sorgen diese Methanquellen nicht für eine Klimaerwärmung, sondern könnten sogar einen kühlenden Effekt haben. In Japan soll noch in diesem Jahr das erste internationale Ninja-Forschungszentrum eröffnet werden. Wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji schreibt, soll es in der Stadt Iga an der Universität der Provinz Mie entstehen. Dort sollen alle Forschungsergebnisse über die Ninjas versammelt werden, aber auch Datenbanken mit Büchern und Filmen. Die sollen auf Japanisch und Englisch auch online abrufbar sein. Laut der Experten für mittelalterliche japanische Geschichte der Uni steigt das Interesse an den Ninjas weltweit, gefördert zum Beispiel durch Manga-Comics. Ninja-Kämpfer gab es vor allem im 15. und 16. Jahrhundert. Sie waren speziell ausgebildete Kundschafter, Spione und Auftragskiller. Auch heute noch werden Ninjas ausgebildet, allerdings eher zu Showzwecken. Erst vergangene Woche hat die japanische Zeitung Asahi berichtet, dass die Ninja-Zentren in Japan Schwierigkeiten haben, neue Bewerber zu finden.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ja eigentlich nur drei Fragen, die essentiell sind und mit denen jeder Tag beginnt. Aufstehen oder liegen bleiben, Tee oder Kaffee, Rad oder Auto. Umwelttechnisch ist die letzte Frage natürlich ganz einfach zu beantworten. Natürlich ist das Rad besser, ne? Wenn da nicht nur die Luft wäre, die man einatmen muss, wenn man auf dem Radl sitzt. Da sind nämlich massiv viele Stickstoffe drin. Und die einzuatmen, das ist das Gegenteil von gesund. Also was ist jetzt der Umkehrschluss daraus oder die Folgerung? Also aus Gesundheitsgründen Auto fahren? Kann es irgendwie auch nicht sein, ne? Unser Reporter Stefan Beuting war heute auf der Suche nach der Antwort auf die eine Frage. Rad oder Auto?
Abgas. Stinkt und macht krank. Und beim Radfahren atme ich viel zu viel davon ein. 3 bis 4 Mal so viel wie jemand, der ruhig sitzt. Also wie zum Beispiel ein Autofahrer. Autofahrer und Fahrradfahrer. Das passt nicht gut zusammen. Nur doof, wenn ich immer wieder mal beides bin und mich entscheiden muss. Entweder schone ich mich und belaste andere oder schone andere und belaste mich.
Das heißt, für mein gutes ökologisches Gewissen zahle ich den Preis einer zerstörten Lunge.
Matthias Burchardt ist Philosoph an der Uni Köln.
Und manchmal Fahrradfahrer.
Und mit Dilemmata dieser Art vertraut. Also wenn die Luft in meiner Stadt schlecht ist, was nehme ich dann? Auto oder Rad?
Entweder werde ich zum Ökomärtyrer oder ich schütze mich selbst und werde zum Öko-Apokalyptiker, der die anderen mit in den Taumel reißt. Ein ethisches Dilemma, das auf den ersten Blick schwer zu lösen ist.
Forscher der Uni Heidelberg haben im Auftrag von Greenpeace in 12 deutschen Städten an verschiedenen Stellen die Stickoxidkonzentration in der Luft gemessen. Das Auspuffgas ist in höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, dass 40 bis 100 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft über längere Zeit gefährlich sind. In München gab es bei einer Fahrt durch die Innenstadt sogar 108,7 Mikrogramm, mit Spitzenwerten über 200. Und das Fiese ist, diejenigen, die es ausstoßen, atmen viel weniger davon ein, weil sie im Auto sitzen. Schwierig.
Ja, das Dilemma hat das große Problem, dass es immer nur so tut, als gäbe es 2 Alternativen und keine dritte. Das heißt, entweder Ökomärtyrer oder Ökosau. Die dritte Alternative bestünde darin, dass ich mein moralisches Anliegen, nämlich eine saubere Umwelt und gleichzeitig eine wunderbare Verkehrsinfrastruktur, nicht sozusagen auf meinem Gewissen selbst austrage, sondern zu einem politischen Problem mache. Das heißt, ich bin ja nicht nur Mensch, der Verkehrsteilnehmer ist, sondern auch Bürger. Der Einfluss nimmt auf politische Entscheidungen und ich glaube, da gehört das Problem auch hin.
Das fühlt sich ja erstmal gut an. Warum? Weil ich mich eben nicht falsch entscheiden kann, wenn es nicht die eine richtige Lösung gibt. Allerdings, falsch wäre es, die Situation zu beklagen und dann, nachdem ich Rad oder Auto gefahren bin, eben nicht selbst aktiv zu werden.
Das ist eine zutiefst politische Frage, die wir moralisch beurteilen, aber politisch ausagieren müssen. Und wenn man jetzt sagt, passt mal auf, das sind eure Entscheidungen, ist das natürlich immer wieder das Modell des Marktes, trifft die richtigen Entscheidungen und wenn du die falschen triffst, ist niemand außer dir dafür verantwortlich.
Die Frontlinie verschiebt sich. Nicht Rad gegen Auto, sondern eine Verkehrspolitik, die Industrie und Autolobby berücksichtigt, gegen eine, die Interessen aller berücksichtigt. Das wären dann weniger Autos mit weniger Abgasausstoß dort, wo viele Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind. Und wenn du keine gute Möglichkeit findest, die richtige Alternative zu wählen, dann müssen eben die Rahmenbedingungen geändert werden. Politisch, gemeinsam. Und in der Zwischenzeit gibt's etwas, das wir sofort tun können.
Die einen steigen vom Fahrrad mal kurz in die Komfortzone des Autofahrers und die anderen müssen alle mal aufs Rad, damit deutlich wird, dass es letztendlich nur gemeinsam geht.
Und diesem Typen im Q7, neben dem ich kürzlich mit dem Fahrrad an der Ampel gestanden habe, der dann Vollgas gegeben hat und extra viel Abgas produziert hat. Wenn du gerade zuhörst, ich schlag dir was vor. Hör auf damit. Mach die Stadt damit etwas sauberer und fahrradfreundlicher. Dann steigen mehr Leute aufs Rad, es gibt weniger Autoverkehr und du bist am Ende schneller am Ziel, ohne so krankhaft beschleunigen zu müssen. Deal?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Xavier Naidoo hat sich ja in den letzten Monaten ziemlich viel Gegenwind eingefangen. Wir erinnern uns kurz, also für seine Verschwörungstheorien, für seinen Auftritt bei einer Demo der rechtsextremen Reichsbürger und zuletzt eben mit den Söhnen Mannheims mit einer neuen CD, auf der unter anderem das Lied Marionetten drauf ist. Ein rechtspopulistischer Song, sagen Kritiker, gegen den Staat gerichtet, mit offenen Gewaltfantasien gegen Politiker und andere Volksvertreter. Gestern hat es ein Krisengespräch gegeben zwischen der Stadt Mannheim und den Söhnen Mannheims. Was ist denn dabei rausgekommen, Armin?
Naja, also im Grunde hat dieses Gespräch und das, was wir danach erfahren haben, bestätigt, was man schon ahnen konnte. Es gibt eine Krise und zwar eine ziemlich große zwischen der Band und ihrer Heimatstadt. Die haben in der Vergangenheit schon öfter zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Gründung der Popakademie Mannheim. Mhm. Von daher sind die schon verbandelt. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hatte dann verlangt, dass die Band eben ihre antistaatlichen Aussagen von dieser neuen CD erklärt und revidiert. Und dann gab es eben gestern Abend ein Treffen unter konspirativen Bedingungen. Da sind Wagen mit verdunkelten Scheiben in Tiefgaragen reingerauscht und niemand wollte was sagen. Und 3 Stunden lang ist das Ganze gegangen. Es sollen Tränen geflossen sein. Und dann die Ankündigung in der Nacht noch. Heute, am Dienstag, werde es 2 Erklärungen geben. Für eine gemeinsame Erklärung hat es eben nicht gereicht. Und das ist ja auch schon eine Aussage. Aber immerhin, diese beiden Erklärungen sollten dann heute zur selben Zeit kommen.
Das ist allerdings eine Aussage, wenn es keine gemeinsame Erklärung geben kann. Also, was steht denn drin in diesen beiden Erklärungen?
Naja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, denn tatsächlich ist Xavier Naidoo vorgeprescht, hat sich nicht an diesen gemeinsamen Termin gehalten, sondern über Facebook selber direkt am Morgen was rausgeschrieben und hat so ein bisschen geredet oder schwadroniert, kann man sagen. Das seien Missverständnisse, das sei eine Zuspitzung, das sei ja irgendwie anders gemeint. Also die Distanzierung war so ein bisschen windelweich. Das Lied wird eben, und das muss man feststellen, tatsächlich von Rechtspopulisten und Reichsbürgern schon vereinnahmt. Die fühlen sich dadurch vertreten. Auf der anderen Seite sagt die Stadt, naja, das Vertrauen, das wir haben zu den Söhnen Mannheims, ist nicht zerstört, aber doch deutlich angeknackst. Und diese Projekte aus der Vergangenheit, die Zusammenarbeit, wie eben die Popakademie, die werden auch gewürdigt. Aber, und dann kommt das große Aber, weitere Projekte sind jetzt offenbar erstmal auf Eis gelegt. Man wollte zusammenarbeiten, 200 Jahre Erfindung, Geschichte des Fahrrads. Das ist in Mannheim erfunden worden. Da haben die sogar ein Lied für geschrieben, die Söhne Mannheims. Offizielle Lied zu diesen 200-Jahres-Feierlichkeiten. Wird alles auf den Homepages nicht mehr erwähnt, diese Zusammenarbeit.
Ich habe ja noch was davon gelesen, dass Xavier Naidoo sein Unterbewusstsein auch noch mit ins Spiel gebracht hat, ne? Dass da viele Sachen passieren und wenn da sowas aus ihm rauskommt. Also in Wirklichkeit hat sein Unterbewusstsein gesprochen.
War er gar nicht selbst.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seitdem wir die sozialen Medien haben, hat ja jeder eine Bühne und kann so schön im Spotlight stehen. Egal wie klug oder wie dumm das ist, was dieser Mensch dann eben auf Facebook oder auf Twitter schreibt. Gerade für Hasskommentare gibt es im Netz eine riesige Bühne, leider. Und damit das nicht einfach so stehen bleibt, soll und müssen wir dem etwas entgegensetzen. Love Out Loud ist deshalb auch in diesem Jahr das Motto der Republika in Berlin. Eine der international wichtigsten Digitalkonferenzen hat gestern begonnen und einer der Redner, der sich eben gestern zum Thema Hass ganz ausführlich geäußert hat, war der Blogger Sascha Lobo. Oliver Buschek ist unser Reporter bei der Republika. Ich habe kurz vor der Sendung nochmal mit ihm gesprochen und wollte eben von ihm wissen, wo jetzt der Fokus gelegen hat im Vortrag von Sascha Lobo. Also ich gehe davon aus. Es ging eben auch bei ihm sehr viel um dieses Thema Hass im Netz, oder?
Das war das glorreiche Finale, auf das er zugesteuert ist in diesem einstündigen Vortrag. Er hat viel erzählt über den Hass, wo er denn herkommt und seine Erfahrungen, die er mit rechten und rechtsextremen Meinungen im Netz gemacht hat. Und am Ende hat er dann gesagt, das Einzige, was hilft, ist wirklich zu reden. Also nicht zurückzuschimpfen, nicht zu ignorieren, sondern zu reden.
Und wenn es das Einzige ist an positiven Dingen, die dieses steigende Meer des Autoritären mit sich gebracht hat, dann doch genau das. Worte haben eine Wirkung, Debatte haben eine Macht. Deswegen rufe ich euch dazu auf, diese Wirkung umzukehren, rauszugehen, zu reden und zu diskutieren. Und wenn wir nur ein kleines bisschen schaffen, wenn nur jeder von uns es schafft, eine solche Rückmeldung zu bekommen, dann kann es sein, dass es reicht, um diese Insel der liberalen Demokratie so groß zu machen, dass die Mehrheit der Leute wieder drinsteht. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und Sascha Lobo hat das nicht einfach so aus der hohlen Hand gesagt, sondern aus eigener Erfahrung. Er hat zum Schluss eine E-Mail zitiert, die ihn erreicht hat von jemandem, der sagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich war kurz davor, nach rechts abzurutschen, aber das Gespräch mit dir hat mich dann doch quasi wieder davon abgehalten. Und das ist für Sascha Lobo einfach ein Beleg dafür, wie auch zahlreiche Studien, wissenschaftliche Studien, die er angeführt hat, dass Dialog wirklich wirken kann.
Er hat ja auch einen Selbstversuch gemacht, ne? Der hat doch selber mit 100 Menschen diskutiert, die er zuerst mal für politisch rechts oder rechtsextrem gehalten hat. Was ist denn dabei rausgekommen? Hat er dazu auch was gesagt?
Ja, das war auch etwas, wo er sehr viel drüber geredet hat. Dieser Selbstversuch war eben auch der Versuch, es mal anders anzugehen und eben nicht zu schimpfen und zu blocken und so weiter. Und er wollte auch einfach verstehen, wo dieser Hass herkommt. Und da ist ihm schon einiges klar geworden. Also zum Beispiel ist einfach die Insel der liberalen Demokratie, wie er es nennt, kleiner geworden. Also das, was man gesellschaftlich sagen darf und was nicht, der Spielraum ist enger geworden. Also noch vor 20 Jahren war es kein Problem, im Bundestag dagegen zu stimmen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Also weite Teile der Union haben das getan. Sascha Lobo sagt, es ist gut, dass man das heute nicht mehr sagen kann, aber sowas geht eben heute nicht mehr. Und da fühlen sich halt viele irgendwie nicht mehr mitgenommen, abgehängt. Und denen muss man dann eben besonders viel Aufmerksamkeit entgegenbringen.
Heute ging es ja unter anderem auch um die Digitalcharta für Europa. Also das ist im Endeffekt eine Art digitale Grundrechte, die jeder Mensch haben sollte. Was für Grundrechte wären das? Wie ist das skizziert worden?
Es ist eine ganze Latte von Rechten, die eben nicht so im Grundgesetz stehen, weil eben die Gesellschaft sich geändert hat und die Technologie sich vor allem geändert hat. Also es kann gehen um Datenschutz, um Urheberrecht, um Schutz vor Mobbing und Hetze oder auch um künstliche Intelligenzen. Also die Frage, wie viel darf man denen eigentlich zugestehen? Muss da nicht immer ein Mensch verantwortlich sein? Ganz konkret steht zum Beispiel drin, autonome Waffensysteme, die komplett selbstständig entscheiden, sind zu verbieten. All solche Sachen hat sich eine Gruppe von Schriftstellern, Philosophen, Juristen, Journalisten und Politikern überlegt und zusammengetragen zu einem Entwurf, der seit Dezember im Netz steht und der seitdem eifrig diskutiert wird.
Und wie stehen die Chancen, dass das irgendwo irgendwann mal auch umgesetzt wird?
Ist immer schwer zu sagen, aber natürlich sind diejenigen, die das heute vorgestellt haben, sehr optimistisch. Und es geht ja auch vor allem darum, den Prozess des Nachdenkens, des gesellschaftlichen Diskurses anzustoßen. Das Ziel ist es, hier auf der Republika weiter zu diskutieren. Also man nimmt sich viel Zeit, um mit der Netzgemeinde, von der man immer spricht, hier ins Gespräch zu kommen. Und das Fernziel ist es dann, auf europäische Ebene zu wechseln. Es kann ja nicht sein, dass an deutschem Wesen dann das digitale Wesen Europas genesen soll, sondern man will sich vernetzen mit ähnlichen Initiativen in anderen Ländern. Und dann soll eines Tages, wenn denn alles gut läuft, die Europäische Grundrechtecharta um digitale Grundrechte erweitert werden.
Unser Reporter Oliver Buschek von der Republika, die bleibt noch bis morgen in Berlin. Gestern hat Sascha Lobo dort gesprochen und dazu aufgerufen, den Hass im Netz nicht einfach so stehen zu lassen, sondern den Dialog zu suchen. Und damit beschließen wir den heutigen Abend. Deutschlandfunk Nova, die Redaktionskonferenz. Das war's für heute. Armin und ich wünschen euch noch einen schönen Abend.
Ja, bis morgen.
Tschüss, genau, macht's gut. Und wir hören uns morgen wieder, 18.15 Uhr, alte Zeit. Bis dahin, mein Name ist Sonja Meschkart. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.